24 Uhr vom Süddeutschen Rundfunk die Nachrichten. Die Bundesversammlung kann sich morgen zwischen zwei Bewerbern um das Amt des neuen Bundespräsidenten entscheiden. Dem Kandidaten der CDU-CSU-Bundestagspräsident Karl Carstens und der Kandidatin der SPD-Bundestagsvizepräsidentin Annemarie Renger. Die FDP-Fraktion in der Bundesversammlung konnte sich am Nachmittag in einer zweieinhalbstündigen Sitzung weder auf die Unterstützung eines dieser beiden Bewerber einigen, noch auf die Nominierung eines eigenen Kandidaten. Wie FDP-Chef Genscher sagte, war die Fraktion einmütig der Meinung, dass sie außer dem amtierenden Präsidenten Scheel niemandem ihre Stimmen geben werden. Annemarie Renger war zuvor einstimmig von der sozialdemokratischen Fraktion in der Bundesversammlung als SPD-Kandidatin nominiert worden. Der CDU-Vorsitzende Kohl ist offenbar bereit, einem anderen Unionspolitiker die Rolle des Kanzlerkandidaten bei der Bundestagswahl im nächsten Jahr zu überlassen, wenn dies von der Partei gewünscht wird. Wie in Bonn verlautete, will Kohl diese Absicht nach der Neuwahl des Bundespräsidenten, aber noch vor der Europawahl bekannt geben. Wie die deutsche Presseagentur meldet, möchte Kohl den niedersächsischen Ministerpräsidenten Albrecht im Falle seines Verzichts für die Kanzlerkandidatur gewinnen. Die öffentliche Diskussion hatte sich bereits in den letzten Tagen alternativ auf eine Kanzlerkandidatur Albrechts und des CSU-Vorsitzenden Strauß zugespitzt. Der amerikanische Präsident Carter hat die Bundesrepublik als einen der stabilsten und blühendsten demokratischen Staaten in der Welt gelobt. In einer Botschaft an Bundespräsident Scheel betonte Carter zum 30. Gründungstag der Bundesrepublik, dass sich die Beziehungen zwischen den Vereinigten Staaten und der Bundesrepublik als weit mehr erwiesen hätten als nur ein militärisches Bündnis. Vielmehr habe sich ein Rahmen für gegenseitiges Verstehen entwickelt. Die in der deutschen Verfassung verankerten fundamentalen Menschenrechte und das von ihr geschaffene demokratische Rahmenwerk seien von der deutschen Regierung und vom deutschen Volk in lebendige Praxis umgesetzt worden. Bundesarbeitsminister Ehrenberg hat den älteren Mitbürgern versichert, dass ihnen mit der für 1984 bevorstehenden Rentenreform nichts von ihrer Rente genommen werde. Die Bundesregierung werde keine Lösungen zulassen, die zu Beunruhigung führen müssten. Vor allem ältere Witwen hätten keinen Anlass zu Besorgnis. Ehrenberg sprach auf einem Empfang für die Kommission, die im Auftrag der Bundesregierung Vorschläge für die vom Bundesverfassungsgericht verlangte Gleichstellung von Mann und Frau in der Rentenversicherung ausgearbeitet hat. Der französische Premierminister Barr und Bundeskanzler Schmidt haben heute den Europapreis für Staatskunst der in Hamburg ansässigen Freiherr von Stein Stiftung erhalten. Die in diesem Jahr mit 700.000 Franc dotierte Auszeichnung wurde in Straßburg übergeben. Beide Politiker erklärten in ihren Reden, die europäische Einigung dürfe nicht an den Grenzen der Europäischen Gemeinschaft oder der 21 Mitgliedstaaten des Europarates enden. Die deutsche Fußballnationalmannschaft hat im Dubliner Lansdowne Road Stadion Irland mit 3:1 bezwungen. Die deutsche Nationalelf trat mit 5 Neulingen an. Vor 20.000 Zuschauern gingen die Iren in der 25. Minute in Führung. Rummenigge glich in der 27. Minute aus. In den letzten 10 Minuten waren es dann die Stuttgarter Neulinge Kelch in der 80. und Hoeneß in der 90. Minute, die den Sieg sicherstellten. Ein großes Lob von Bundestrainer Derwall erhielt auch der dritte Stuttgarter Neuling, der Abwehrspieler Bernd Förster. Einmal mehr enttäuschte dagegen Stuttgarts Hansi Müller, der nach Derwalls Worten das Tempo verschleppt habe und deshalb zur Pause gegen seinen Clubkameraden Kelch ausgewechselt wurde. Beim FIFA-Jubiläumsspiel in Bern, einer Weltmeisterschaftsrevanche zwischen Argentinien und den Niederlanden, fiel die Entscheidung erst im Anschluss an die offizielle Spielzeit, die 0:0 endete bei einem Elfmeterschießen. Nach 20 Schüssen vom Elfmeterpunkt lag der Weltmeister Argentinien mit 8:7 vor dem Vize-Weltmeister Holland. Hören Sie die Vorhersage des Deutschen Wetterdienstes für Deutschland. Wechselnd meist stark bewölkt, strichweise Regen oder Schauer, Tiefstemperaturen 12 bis 8 Grad, Tageshöchsttemperaturen 17 bis 21 im Osten und Südosten bis 24 Grad, an der Küste 14 bis 17 Grad. Schwacher bis mäßiger Wind aus Süd bis Südwest. Das waren vom Süddeutschen Rundfunk in Stuttgart die Nachrichten.
Uhr 5. WDR 3. Politisches Forum. Wie tief ist der Graben, der jetzt die Araber von den Ägyptern trennt, nachdem Präsident Sadat und Ministerpräsident Begin offiziell Frieden geschlossen haben? Eine Bilanz der arabisch-ägyptischen Beziehungen unter den so sehr veränderten Vorzeichen zieht unser Nahostkorrespondent Gerd Schneider.
Die Nachrichten in der arabischen Presse lasen sich wie Sondermeldungen von einer hart umkämpften Front. Wieder ein Botschafter aus Kairo abberufen, Ägyptens Mitgliedschaft in der OAPEC aufgehoben, Ausschluss aus der Vereinigung arabischer Nachrichtenagenturen, arabische Staaten sperren Luftraum für ägyptische Flugzeuge und so weiter und so weiter. Seit die Außenministerkonferenz der arabischen Staaten Ende März in Bagdad ihr Scherbengericht über Präsident Sadat hielt, wurde der Boykott Ägyptens in den Rang nationaler Großtaten erhoben. Besonders eifersüchtig wachte die palästinensische Befreiungsorganisation darüber, dass auch jeder zu seinen Versprechen stand. Inzwischen lässt sich eine stattliche Liste von Maßnahmen aufzählen, die Präsident Sadat aus der amerikanisch-israelischen Allianz herauszwingen sollen. Erstens, Verlegung des Hauptquartiers der Arabischen Liga von Kairo nach Tunis. Doch so einfach ist das in der Praxis nicht, denn Ägypten weigert sich schlicht, die Akten herauszurücken und ohne Bürokratie ist das Mammutunternehmen nicht zu betreiben. In den Archiven der Mitgliedsländer hat jetzt die Fahndung nach Aktenkopien eingesetzt. Nach meiner persönlichen Kenntnis mancher Ablagesysteme dürfte noch eine Weile verstreichen, bis das Gesuchte gefunden ist. Zweitens, 18 arabische und die beiden muslimischen Staaten Iran und Afghanistan haben die diplomatischen Beziehungen zu Kairo abgebrochen. Ausgerechnet der PLO-Vertreter weigert sich jedoch, die ägyptische Hauptstadt zu verlassen, aus familiären Gründen, wie er sagt. Die PLO hat ihm daraufhin die Ausübung jeglicher offizieller Funktionen untersagt, mit dem Ergebnis, dass er nun von den Regierungen in Kairo und Washington heftig umworben wird. Drittens, die Mitgliedschaft Ägyptens in folgenden Organisationen wurde aufgehoben oder vorübergehend ausgesetzt. Islamischer Kongress, Arabischer Fonds für soziale und wirtschaftliche Entwicklung, Organisation arabischer erdölexportierender Staaten, Arabische Bank für wirtschaftliche Entwicklung in Afrika, Arabische Metallurgische Gesellschaft, Arabischer Währungsfonds, Vereinigung arabischer Nachrichtenagenturen und Arabische Vereinigung für Lufttransport. Es ist im Einzelnen schwer nachzuprüfen, welche Folgen der Rausschmiss aus diesen Organisationen für Ägypten hat, ob beispielsweise die Wirtschaft empfindlich getroffen wird oder ob es letztendlich nur bei einem Prestigeverlust bleibt. Wenn die kuwaitische Luftfahrtgesellschaft oder die libanesische Middle East Airways weiterhin Kairo anfliegen, dann sind doch Zweifel an der umfassenden Wirksamkeit und Durchsetzbarkeit dieser Maßnahmen angebracht. Andererseits, die Überlebensfähigkeit des Sadat-Regimes hängt nicht vom Luftverkehr ab. Existenzgefährdend könnten zwei andere Punkte im Bündel der Strafaktionen werden. Die Auflösung der arabischen Industrieorganisation und der mögliche Abzug von arabischen Einlagen bei der Zentralbank in Kairo. Freilich auch hier hält Präsident Sadat noch einige Trümpfe in der Hand. Zunächst die arabische Industrieorganisation. Dieses Unternehmen zur Herstellung von Waffensystemen, in der Regel Lizenzprodukte europäischer und amerikanischer Flugzeuge, Raketen und Fahrzeugtypen, wurde 1975 gegründet, und zwar von Saudi-Arabien, Katar, den Vereinigten Emiraten und Ägypten. Die Ölstaaten lieferten das Startkapital, Ägypten stellte Personal und Fabriken. Insgesamt machte das eine Investitionssumme von über 2 Milliarden Mark aus. Unklar ist jetzt, wie viel Geld davon schon verbraucht wurde, wie die Anteilseigner ihre Einlagen zurückbekommen können und wie die ausländischen Vertragspartner entschädigt werden. Schließlich steht auch Saudi-Arabiens Renommee als Geschäftspartner auf dem Spiel. Ägypten ist offenbar gewillt, die Produktion aus eigener Kraft fortzusetzen und mit den Exporterlösen die Arbeitsplätze von 15.000 Menschen zu finanzieren. Absichtserklärungen auf der einen wie auf der anderen Seite, wie das alles im Detail funktionieren soll, darüber schweigen sich die Beteiligten aus. Die praktischste Lösung könnte am Ende die Weiterführung des Projektes auf kleiner Flamme sein, bis sich die Gewitterwolken verzogen haben. Die Produktion steckt ohnehin noch in ihrer Anfangsphase. Schließlich bleibt die Frage nach den Einlagen bei ägyptischen Banken. Kuwait, so hieß es dieser Tage in der Presse, werde 2 Milliarden Mark, die Hälfte seines in Ägypten angelegten Kapitals, abziehen. Kaum war die Meldung erschienen, wurde von offizieller Seite diesseits und jenseits des Nils über die Affäre schnell der Mantel des Schweigens gedeckt. Saudi-Arabien hat erst gar keine Anstrengungen unternommen, seine auf 1,8 Milliarden Mark geschätzten Einlagen zurückzuholen. Theoretisch könnte Ägypten kurzerhand diese Konten sperren, doch das Geld ist ohnehin nicht flüssig zu machen, denn die Devisenreserven des Landes sind auf etwa 800 Millionen Mark abgesackt. sogenannte Golffonds für die Entwicklung Ägyptens ist zusammengeschmolzen. Von den 4 Milliarden Mark sind noch 200 Millionen übrig geblieben. Den Gläubigern böte sich also nur an, auf die Gehälter bzw. Überweisungen der über 1 Million zählenden ägyptischen Gastarbeiter zurückzugreifen. Sie schicken jährlich 3 Milliarden Mark nach Hause. Aber selbst Libyen, das zu den Wortführern gegen Sadat gehört, hat diesen Schritt nicht einmal während des kurzen bewaffneten Konfliktes mit Ägypten im letzten Jahr gewagt. Im Übrigen würde diese Pfändung den Beschlüssen der Außenministerkonferenz zuwiderlaufen. In Bagdad wurde festgelegt, dass sich der Boykott nicht gegen das ägyptische Volk und die ägyptischen Arbeitskräfte richten soll, Arbeitskräfte, die aufgrund ihrer qualifizierten Ausbildung für die betroffenen Staaten selbst unerlässlich sind. Es ist viel darüber spekuliert worden, wie viel Geld Saudi-Arabien insgesamt Ägypten zugesteckt hat. Glaubwürdige Schätzungen liegen bei 15 Milliarden Mark für die letzten 6 Jahre. Die Armee hat zum Teil direkt ihren Sold aus Saudi-Arabien bekommen, gewisse Transaktionen sollen persönlich über Präsident Sadat abgewickelt worden sein. Das wäre eine Erklärung dafür, warum man sich bei der Zusammenstellung der Summe so schwer tut. Außer den Saudis weiß es wohl niemand ganz genau. Die Spender müssen sich von vornherein darüber im Klaren gewesen sein, dass der größte Teil der Gelder à fond perdu geht, ganz unabhängig von den jüngsten politischen Entwicklungen. Denn Präsident Sadat hat mit dem Hinauswurf der Russen auch eine politische Gegenleistung erbracht. Das entscheidende Problem ist nun, dass diese Finanzquellen versiegen und damit die ägyptische Zukunftsplanung ins Wanken gerät. Nach einer Mitteilung von Radio Kairo hat die Regierung von Premierminister Khalil in aller Stille den 5-Jahres-Plan überarbeitet und ihn auf der Grundlage des sogenannten Katerplanes neu erstellt. Katerplan ist eine Wortschöpfung von Präsident Sadat in Anlehnung an den Marshallplan. Sadat rechnet in den nächsten 5 Jahren, sozusagen als Lohn der Angst, mit einer Gesamthilfe von 30 Milliarden Mark aus westlichen Finanztöpfen. Diese Kalkulation beruht mehr auf Wunschdenken als auf konkreten Fakten. Zwar haben sich die Vereinigten Staaten, die Bundesrepublik Deutschland und Japan bereit erklärt, das ägyptische Schiff nach Möglichkeit wieder flott zu machen, aber die Zusagen sind noch vage. Sadats Rechenkunststück gerät jetzt schon durcheinander, wenn Saudi-Arabien die bestellten 50 Kampfflugzeuge aus Amerika nicht bezahlt. Das Milliardending würde den Etat durcheinander bringen. Sadat trat die Flucht nach vorne an. Wenn die Saudis nicht zahlen, so meinte er, dann werde er bei den amerikanischen Bürgern das Geld zusammenschnorren, wohl wissend, dass er damit die Saudis an einer empfindlichen Stelle trifft. Denn die Schmach dieser Erniedrigung müsste die wohlhabenden Glaubensbrüder am Golf tief treffen. Und inzwischen ist ja mehr in Bewegung gekommen, als nach dem verbissenen Hickhack zwischen Sadat und der Königsfamilie zu erwarten war. Nach den Vermittlungsbemühungen des scheidenden amerikanischen Botschafters in Kairo, Hermann Ailes, der sich in Rom mit Kronprinz Fahd getroffen hatte, will die ägyptische Presse ihre Hetzkampagne gegen Saudi-Arabien einstellen. Daraufhin erklärte am Wochenende der saudische Verteidigungsminister Prinz Sultan, sein Land habe den Waffenhandel für Ägypten nicht unterschrieben, er ließ jedoch offen, ob es dabei bleibt. Die Wirksamkeit des Wirtschaftsboykottes, das liegt in der Natur der Maßnahmen, ist auf lange Sicht angelegt. Mögliche Folgen werden sich also erst in der Zukunft zeigen und man muss abwarten, ob die genannten Unwägbarkeiten zulasten Ägyptens oder seiner Kontrahenten gehen. Sadats Überlegung könnte sein, erst einmal mit Unterstützung des Westens von der Hand in den Mund zu leben, in der Hoffnung, dass sich das politische Klima in der arabischen Welt zu seinen Gunsten ändert. Die Wirtschaft dient den arabischen Staaten nur als Hebel, die ägyptische Regierung aus dem Gleichgewicht zu bringen und zu einer Kursänderung zu zwingen. Eine vorsichtige Annäherung der Standpunkte zeichnet sich mittlerweile schon ab. Das Verhältnis Washingtons zu Saudi-Arabien und Jordanien verbessert sich. Präsident Sadat hat erklärt, er habe nichts gegen eine Normalisierung der Beziehungen zur Sowjetunion, auch nichts gegen eine Wiederauflage der Genfer Konferenz als internationales Forum für eine Gesamtlösung des Nahostproblems. Damit kommt der ägyptische Präsident den Forderungen des arabischen Lagers entgegen. Seine Initiative, Jerusalem verstärkt in den Vordergrund des Friedensprozesses zu stellen, deckt sich mit den Intentionen der Islamischen Konferenz und findet gewiss das Wohlwollen Saudi-Arabiens. Eine klare Antwort auf die Frage nach Ursache und Wirkung in diesem Wechselspiel von Boykott auf der einen und politischer Beweglichkeit auf der anderen Seite lässt sich aus dieser Entwicklung jedoch nicht ablesen. Denn gepokert wird allemal, ob in Kairo oder Bagdad.
Im politischen Forum hörten Sie einen Beitrag unseres Nahostkorrespondenten Gerd Schneider. Die Zeit, es wird 0 Uhr und 15. Westdeutscher Rundfunk, drittes Programm, meine Damen und Herren. Unsere Sendungen sind nun beendet. Sie können uns wieder hören morgen früh um 6 Uhr. Wir möchten uns jetzt verabschieden. Wir wünschen Ihnen eine gute Nacht und einen guten Morgen. Auf Wiederhören.